Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Hallo, liebe Verbrechen der Vergangenheit, Hörerinnen und Hörer. Wie vor ein paar Tagen per Trailer angekündigt, kommt hier die erste Folge von German gegen Rom, der neuen 6-teiligen Podcast-Serie von GeoEpoche. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie mitkommen auf diese Zeitreise durch ein halbes Jahrtausend Geschichte. Es wird spannend, es wird zwischendurch ganz schön blutig, manchmal auch mystisch und auf jeden Fall werden Sie eine ganze Menge lernen. Los mit der Reise geht's wie gesagt hier und jetzt. Die gesamte Serie mit allen 6 Folgen, die finden Sie exklusiv und ab sofort auf GeoPlus. Nähere Infos dazu gibt's in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und interessante Erkenntnisse beim Hören.
Im Jahr 55 vor Christus lässt Gaius Julius Caesar von Gallien aus eine Brücke über den Rhein schlagen. Als erster römischer Feldherr überhaupt will er mit seinen Legionen in das Barbarenland östlich des großen Stroms einmarschieren, um die Macht des Imperium Romanum zu demonstrieren. Dort aber trifft er auf eine Welt, wie er sie noch nie gesehen hat. Er nennt sie Germanien. Germanen gegen Rom. Eine Podcast-Serie von GeoEpoche. Exklusiv zu hören auf GeoPlus. Folge 1: Barbaren.
Hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Serie von GeoEpoche. Beim letzten Mal, da haben wir uns mit dem Kriegsende im Jahr 1945 beschäftigt. In den 6 Folgen dieser Serie, und da reisen wir sehr viel weiter in die Vergangenheit zurück. Wir widmen uns nämlich einem der größten Duelle der Antike, der Rivalität zwischen den Römern und ihren vielleicht ja gefährlichsten Gegnern, den Germanen. Die Geschichte dieser beiden Gruppen, die ist aufs Engste miteinander verflochten. Vom ersten Aufeinandertreffen im 2. Jahrhundert vor Christus bis zur sogenannten Völkerwanderung mehr als ein halbes Jahrtausend später. Wir haben es also mit einem wahrhaftig epischen Ringen zu tun, mit rund 500 Jahren germanisch-römischer Geschichte, die nicht nur einfach spannend ist, sondern die auch ziemlich viel damit zu tun hat, wie sich Europa zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Es gibt also jede Menge zu erzählen und jede Menge zu besprechen. Und dabei hilft mir, wie beim letzten Mal, mein Kollege Joachim Telgenbüscher. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Insa, schön, dass ich hier sein darf. Und du hast auch völlig recht, der Erzählbogen, der ist wirklich sehr weit gespannt. Unsere Geschichte beginnt als ein sehr ungleicher Kampf. Auf der einen Seite steht die hochentwickelte mediterrane Zivilisation der Römer. Auf der anderen Seite stehen die eher ärmlichen, häufig auch von Hunger und Not bedrohten Germanen. Trotzdem, und das macht ja dieses Thema so besonders interessant, haben die Germanen der antiken Weltmacht Rom nicht nur erfolgreich die Stirn geboten, sie haben sie ja am Ende auch abgelöst. Zumindest im Westteil des Imperiums, auf dessen Territorium errichten ja dann germanische Anführer im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus eigene Königreiche.
Ja, und damit legen sie, ausgerechnet die heidnischen Germanen, dann quasi das Fundament für das abendländische, das christliche Mittelalter. Heißt, diese Serie, die beginnt tief in der Antike und sie wird im Mittelalter enden. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Erstmal müssen wir das begriffliche Fundament für die kommenden 6 Folgen legen. Also Joachim, wer oder was sind die Germanen überhaupt?
Ja, die Germanen sind vor allem erstmal ein Rätsel. Wir wissen zum Beispiel weder, woher ihr Name genau kommt, noch was er bedeutet.
Ja, aber Theorien, die gibt es ja da schon.
Ja, die gibt es schon. Also man hat in den vergangenen 2 Jahrtausenden eine Menge versucht, diese Bezeichnungen aus den unterschiedlichsten Sprachen auch abzuleiten, sogar aus dem Hebräischen, obwohl das nun wirklich eine ganz andere Weltgegend ist. Der griechische Geograf und Geschichtsschreiber Strabon, der glaubte um Christi Geburt an einen Zusammenhang mit dem lateinischen Adjektiv Germanus, was so viel wie echt bedeutet. Für andere sind die Germanen die Schreienden oder Grimmigen. Wie gesagt, dem wahren Ursprung des Wortes werden wir aber wohl ja niemals mehr aufdecken können. Tut mir ein bisschen leid, Sie euch da enttäuschen zu müssen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so wichtig, weil die Menschen, die wir heute als Germanen bezeichnen, also grob gesagt die antiken Bewohner des Raumes zwischen Rhein und Weichsel, beziehungsweise zwischen Alpen und Skandinavien, die haben sich selbst niemals so genannt. Also die kannten nur Stammesnamen, wie zum Beispiel Sweben oder Cherusker. Kann man auch Cherusker aussprechen, geht beides.
Ja, und wie genau sich diese Fremdbezeichnung ab dem 1. Jahrhundert vor Christus verbreitet hat und welcher römische Feldherr dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, das hören wir gleich noch. Das heißt aber auch, dass es keine gesamtgermanische Identität gegeben hat. Das kann man eigentlich auch gar nicht oft genug betonen.
Genau, ganz richtig. Also es gab kein einheitliches germanisches Volk. Es gab höchstens germanischsprachige Völker. Das ist ja ein nicht ganz unproblematischer Begriff. Muss man sich überlegen, ob man den benutzen möchte. Also es gab keine kollektive Identität.
Wir unterhalten uns aber gerade in einer germanischen Sprache. Immerhin das.
Stimmt.
Haben wir
absolut
mit den Menschen von damals vielleicht gemeinsam. Die Archäologie wiederum, die liefert ganz eigene Antworten auf die Frage nach dem Ursprung der Germanen, woher die so kamen und wer sie waren. Sie verortet die Keimzelle der später als Germanen bezeichneten Stämme zwischen Weser und Ostsee, also auch Hamburg inklusive, wo wir hier gerade aufnehmen. Hier entwickelt sich ab 600 vor Christus die sogenannte Jastorf-Kultur. Die ist nach einem Urnengräberfeld bei dem Ort Jastorf im Landkreis Uelzen benannt und deren Verbreitungsgebiet wird häufig mit der Heimat der sogenannten Elbgermanen identifiziert. Joachim, was hältst du denn von diesem Ansatz?
Ich bin kein Archäologe, aber ich habe mal für GeoEpoche ein Heft über die Kelten betreut und habe dabei eine ganz wichtige Sache gelernt. Es ist ziemlich schwierig, materielle Kulturen, also das, was man im Boden findet und was dann von Archäologen ausgegraben wird, perfekt mit kollektiven Identitäten in Einklang zu bringen. Ich bringe mal ein modernes Beispiel. Also nicht jeder, der ein in Kalifornien entwickeltes iPhone benutzt, ist auch automatisch ein Kalifornier. Also nicht jeder, der eine Keramik aus der Jastorf-Kultur verwendet hat, ist auch automatisch ein Elbgermane. Da bleibt also eine gewisse Unschärfe, was den Germanenbegriff betrifft und mit der müssen wir eben leben lernen.
Ja, wäre alles sicherlich viel leichter und einfacher, wenn uns die Germanen eine eigene schriftliche Überlieferung hinterlassen hätten. Aber Joachim, abgesehen von den Runeninschriften sind sie ja leider stumm geblieben.
Ja, genau. Und diese Runenschrift, die war grob gesagt eher so eine Art Zauberschrift für Eingeweihte. Das Wort Runen, das heißt Geheimnis, sagt ja eigentlich schon alles. Wir sprechen in Folge 3 nochmal genauer über die Runen und auch über die Geheimnisse, die sie uns offenbaren können.
Genau. Als gesichert gilt allerdings, dass die Germanen sich in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus bis zur Donau, Weichsel und nach Skandinavien verbreiten, haben wir eben schon gesagt. Und ja, damit dringen eben auch erste Nachrichten über sie bis in die Welt der Mittelmeerzivilisation vor. Und dort, welch ein Glück, waren Menschen ja imstande, lange Texte zu verfassen. Mhm. Wie werden die Germanen denn in diesen antiken Quellen beschrieben?
Ja, das ist ein ziemlich wilder Mix aus Klischees und Gerüchten. Die Menschen, die da in den angeblich undurchdringlichen Wäldern Germaniens hausen, die werden als unzivilisierte Primitivlinge geschildert, als Kannibalen, schmutzige Riesen, die sich in Tierfelle hüllen und übel riechen, weil sie nämlich Butter in ihre rotblonden Haare schmieren. Menschen, die schon zum Frühstück viel Fleisch essen und unverdünnten Wein trinken, die sich betrunken streiten und dann auch totschlagen. Solche Dinge eben. Und es ist natürlich ein Zerrbild, das geboren wird aus Arroganz und Unkenntnis.
Ja, dieses Bild, das haben wir zu wesentlichen Teilen einem römischen Historiker namens Tacitus zu verdanken. Der entwirft das ungefähr um 100 nach Christus in seiner Schrift Germania. Zu diesem Zeitpunkt, da kennen sich beide Seiten schon ungefähr 2 Jahrhunderte, denn im Jahr 113 vor Christus, da haben die Römer zum ersten Mal direkte Bekanntschaft mit diesen Barbaren aus dem Norden gemacht. Da haben sie sich also wirklich real getroffen. Mhm. Und das ist für beide eine ziemlich böse Überraschung.
Ich vermute, worauf du anspielst, wahrscheinlich auf die Kimbern und Teutonen.
Ja. Ja, diese beiden Stämme, Kimbern und Teutonen, die sind einige Jahre zuvor aus ihrer Heimat im heutigen Dänemark aufgebrochen. Das waren zehntausende Männer und Frauen mitsamt ihrem Vieh, ihrem ganzen Besitz, ihren Kindern. Die brechen auf, weil vermutlich Sturmfluten ihre Dörfer vernichtet haben. Es war eben keine Lebensgrundlage mehr vorhanden. Die ziehen los und unterwegs schließen sich ihnen immer mehr Leute an, bis ja sich ein Zug aus rund 300.000 Menschen in Richtung Süden wälzt.
Und im eben schon erwähnten Jahr 113 vor Christus, da stoßen diese Flüchtlinge dann im heutigen Kärnten, also das heutige Österreich, auf ein römisches Heer und sie siegen. Wir können jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie sie das angestellt haben, aber eins ist klar, das war ein unglaublicher Schock für Rom.
Ja, das ist der erste Kampf zwischen Germanen und Römern und man muss sich mal vor Augen halten, was da aufeinander prallt. Es sind Flüchtlinge, die nicht schreiben können, die keine Städte kennen, keine Thermen, keine dieser Annehmlichkeiten, mit denen die Römer sich umgeben. Ja, und auf der anderen Seite haben wir eben diese kultivierten Römer, diese hochzivilisierte Gesellschaft.
Und trotzdem gewinnen sie eben diese erste kriegerische Begegnung zwischen Römern und Germanen. Die hat vermutlich in der Nähe des römischen Städtchens Norea stattgefunden. Das ist also auch die Schlacht von Norea, so wird sie genannt. Und das ist längst nicht der letzte Schock. Ja, es ist, man könnte auch sagen, erst der Anfang. Denn 8 Jahre später, da fügen die Kimbern und Teutonen, die sind mittlerweile nach Westen weitergezogen, den Legionen bei Arausio in der südfranzösischen Provence eine weitere vernichtende Niederlage zu. Und am Ende sind wohl rund 80.000 römische Kämpfer tot.
Ja, das ist ein Desaster, das in der römischen Geschichte vielleicht nur mit der Schlacht von Cannae, also der Niederlage gegen das karthagische Heer unter Hannibal, zu vergleichen ist. Eine absolute Katastrophe.
Ja, oder mit der Varusschlacht. Über die werden wir gleich in der nächsten Folge sprechen. Kleiner Spoiler, die Niederlage bei Arausio, das ist übrigens Orange, so heißt die Stadt heute, die weckt bei den Römern ein altes Trauma. Knapp 3 Jahrhunderte zuvor ist es ja einem keltischen Heer gelungen, Rom zu erobern. Daher kommt ja auch der berühmte Spruch, wehe den Besiegten, wehe Victis. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und jetzt nach der Schlacht von Arausio, da fürchten eben viele Römer, dass sich diese Geschichte wiederholen könnte.
Ja, jetzt geht im Römischen Reich die Angst um vor dem Furor Teutonicus, der teutonischen Raserei. Das ist ein Begriff, der vielleicht bekannt ist, der übrigens auch eine üble Karriere gemacht hat. Ich sage nur so viel, der ist heute beliebt in der rechtsextremen Szene. Ja, aber schauen wir, woher kommt, woher diese Angst jetzt der Römer vor den Germanen kommt. Denn angeblich haben sich die Sieger der Schlacht von Arausio in einen Blutrausch gesteigert, Joachim.
Genau, das ist das, was die römischen Quellen beschreiben. Dann aber passiert etwas, was uns heute noch Rätsel aufgibt und was dann nicht so wirklich zu diesen vermeintlich blindwütigen Barbaren passt. Die Kimbern und Teutonen marschieren nämlich nicht direkt nach Italien, sondern sie ziehen erstmal plündernd und raubend bis auf die Iberische Halbinsel, was den Römern eine kostbare Atempause verschafft.
Ja, und die nutzt einer der berühmtesten Köpfe der späten Römischen Republik, um die nötigen militärischen Vorkehrungen für die befürchtete Invasion der Germanen zu treffen. Du weißt wahrscheinlich, von wem ich spreche.
Ja, ich bin einfach schon viel zu lange bei Geo Epoche und habe auch schon zu viel mich mit römischer Geschichte beschäftigt. Du meinst vermutlich Gaius Marius.
Bingo.
Ja, du nickst. Das ist ja der römische Politiker und Heerführer, der die römische Armee erstmal erfolgreich reformiert und dann besiegt er nacheinander mit seinen jetzt sehr viel besser ausgebildeten Legionen erst die Teutonen bei Aix-en-Provence und dann die Kimbern in Oberitalien. Also das ist 102, 101 vor Christus. Der letzte Anführer der Teutonen, der trägt den passenden Namen Teutobot, der wird dann beim Triumphzug des Marius dem Volk von Rom als lebende Trophäe präsentiert und anschließend dann in einem Kerker unter dem Kapitol erdrosselt.
Ja, die Römer, die haben jetzt wieder Oberwasser. Und Teutobot, der ist nicht der letzte Germane, der auf diese Weise im Herzen des Imperiums gedemütigt und getötet wird. Denn der Kampf gegen die Kimbern und Teutonen, der ist ja nur der Auftakt für ein halbes Jahrtausend der Auseinandersetzung zwischen Römern und Germanen. Und im nächsten Kapitel dieser verflochtenen Geschichte, da spielt dann ein angeheirateter Verwandter von Marius die Hauptrolle. Hast du auch hier eine Ahnung, wen ich meine?
Ja, es kann sich nur um Julius Caesar handeln. Ich habe allerdings keine Ahnung, was er mit Marius zu tun hat. Ich würde mal schätzen, Caesar ist ungefähr 50 Jahre jünger als Marius.
Julius Caesar ist der Neffe von Marius' Frau und im gewissen Sinne tritt er auch in dessen Fußstapfen. Er erweist sich nämlich als ein begnadeter Heerführer. Aber Caesars Ehrgeiz, der ist nochmal von einer ganz neuen Qualität. Der stößt als erster römischer Feldherr überhaupt über den Rhein ins Germanenland vor. Und das sogar gleich zweimal. Und er bringt nun ein völlig neues Bild der dort lebenden Menschen mit nach Hause. Man könnte sogar zugespitzt behaupten, Caesar hat die Germanen überhaupt erst erfunden. Was es damit auf sich hat, das hören Sie jetzt in der historischen Reportage Entdecker einer fremden Welt von Matthias Mesenhöller. Es liest Peter Kämpfe.
Linkes Rheinufer, am Fuß der Eifel, Frühsommer 55 vor Christus. Pferde wiehern. Lateinische Kommandos hallen über den sumpfigen Flusssaum. Äxte schlagen in frisches Holz, Sägen schaben, Metall klirrt auf Metall und regelmäßig klingt vom Wasser ein dumpfes Poltern herüber. Es kommt von den Arbeitsflößen weit draußen im Strom. Dort ziehen Legionäre an Holzgerüsten mächtige Steinblöcke empor und lassen sie auf dicke Pfähle niedergehen. Einen dröhnenden Schlag um den anderen treiben sie die Pfosten in den Grund des Flusses. Andere Soldaten wuchten Querbalken heran, um je zwei Stützpfähle zu einem Joch zu verbinden, errichten aus Balken und Bohlen ein Strebewerk von Joch zu Joch und verlegen darauf hölzerne Stangen, geflochtene Matten reisig. Die römische Armee, kommandiert von Gaius Julius Caesar, schlägt eine Brücke über den Rhein. Fast 10 Meter breit und rund 400 Meter lang soll sie den Übergang eines 25.000 Mann starken Heeres mitsamt Reiterei und Trosswagen erlauben, in geordneter Formation, kampfbereit. Und sie muss auch den gefahrlosen Rückmarsch dieser Truppe garantieren. Was ihn auf der anderen Seite des Stroms erwartet, davon hat Caesar allenfalls eine ungefähre Vorstellung. Kriegerische Barbaren, das steht fest. Dichter Wald und wilde Tiere wohl. Später wird er in seinen Beschreibungen des Feldzuges von hirschähnlichen Einhörnern und riesigen mörderischen Auerochsen berichten, von dürftigen Feldern und windschiefen Dörfern, von einem Land fern jeder Zivilisation, das zu erobern sich nicht lohnt, und von Menschen bewohnt wird, die er Germani nennt. Caesars Schilderungen sind die ersten überlieferten Eindrücke eines römischen Augenzeugen, der je ein Heer so weit nach Norden geführt hat. Er entwirft sie während seiner Kriegszüge als Rechenschaftsberichte für den Senat in Rom, indes nicht als kühlen Rapport, sondern als wortgewandte Propaganda in eigener Sache. Denn während Caesar noch im Begriff steht, nördlich der Alpen mehr Land in einem Zug zu unterwerfen als jeder römische Heerführer vor ihm, behält er stets seine politische Karriere im Auge. Deshalb führt er Triumphe kunstvoll aus, verschleiert Misserfolge, nährt Mythen und Legenden. Auch die Brücke, die seine schwitzenden und fluchenden Legionäre wohl auf der Höhe des heutigen Neuwied errichten, ist nicht zuletzt Propaganda in diesem erbitterten Kampf um Geltung und Macht in Rom. Zugleich aber steht Caesars Brücke noch für etwas anderes. Das hölzerne Bauwerk über den Rhein markiert den Beginn einer verflochtenen Geschichte, die über Jahrhunderte Europa prägen wird, die gemeinsame Geschichte von Römern und Germanen. Dabei gibt der vielfach hochbegabte, maßlos ehrgeizige Machtmensch Caesar dem Land und den Menschen jenseits des Rheins nicht nur ihren historischen Namen, er setzt aus politischem Interesse auch ein Bild von ihnen in die Welt, das die Jahrtausende überdauert und bis heute nachwirkt. Das Bild von den Germanen als anarchischen, kriegsbesessenen Waldbewohnern und Gegenspielern Roms. Seit jeher fürchtet Rom die Völker aus dem Norden Europas. Zweimal sind Heerhaufen von dort über die Alpen gekommen, beide Male haben sie den römischen Staat an den Rand einer Katastrophe gebracht. 387 vor Christus plünderten keltische Eroberer die Stadt am Tiber, 101 vor Christus konnten Roms Legionen einen Verband um den Stamm der Kimbern erst nach jahrelangen Niederlagen und mit letzter Kraft abwehren. Dass er dabei gegen Germanen kämpfte, hätte indes kein Römer zu sagen gewusst, denn die waren damals nicht einmal dem Namen nach bekannt. Vielmehr galten die Eindringlinge als zusammengewürfelt aus den beiden legendären Barbarengruppen des Nordens, den Kelten im Westen und den Skythen weit im Osten. Als Gaius Julius Caesar im Juli 100 vor Christus geboren wird, ist zwar die unmittelbare Bedrohung überstanden. Doch längst steckt die Römische Republik in einer tiefen Krise, die sich während Caesars Kindheit noch verschärft. Immer weiter klaffen großer Reichtum und wachsende Armut auseinander. Die einst für einen Stadtstaat geschaffenen Magistrate sind mit der Führung des ausgedehnten Imperiums überfordert. Berufssoldaten haben das frühere Bürgerheer ersetzt und fühlen sich bald mehr ihren siegreichen Kommandeuren verpflichtet als dem regierenden Senat. Vor allem aber werden zunehmend Gesetze und Normen missachtet, die einst das Streben des Einzelnen nach Vermögen, Macht und Ansehen einschränkten. Allerorten wuchert die Korruption. Statthalter beuten ihre Provinzen hemmungslos zum eigenen Vorteil aus. Kandidaten teilen mit eigenem, erpresstem oder geliehenem Geld gewaltige Wahlgeschenke aus. Für die Oberschicht stellt eine erfolgreiche öffentliche Laufbahn den Inbegriff eines gelungenen Lebens dar. Entsprechend hart sind die Wahlämter umkämpft. Cäsar, Spross eines alten Geschlechts, wächst früh in diese Kämpfe hinein. Noch keine 20 Jahre ist er alt, da muss er sich vor den Mordkommandos des zeitweiligen Diktators Sulla verstecken, der den jungen Mann zur Gegenpartei rechnet. Cäsar wird gestellt, kann den Schergen aber mit der stattlichen Summe von 12.000 Denaren sein Leben abkaufen. Später erreichen Verwandte, dass Sulla ihn verschont. Vermutlich wäre er auch mit einer Demutsgeste vor dem Diktator davongekommen, zudem günstiger und gefahrloser, doch Demut liegt Cäsar nicht. Groß, blass, dunkeläugig, trägt er den Gürtel über der Tunika gern ein wenig zu locker lässig, ist stets sorgfältig frisiert, lässt sich auch den Körper rasieren. Selbst für das freizügige Rom hat er eine beachtliche Zahl von Liebschaften, teils mit den Frauen namhafter Aristokraten. 2 Jahre dient er bei den Legionen in Kleinasien und geht, anders als in seinen Kreisen üblich, vom Stab an die Front, erwirbt den höchsten Tapferkeitsorden der Republik. Zur gleichen Zeit unterhält er angeblich eine homosexuelle Affäre mit einem verbündeten König. Später studiert er, als einer der ersten Römer, griechische Rhetorik auf Rhodos. Mit 26 Jahren ist Cäsar zurück in Rom, eine schillernde, manchem unheimliche Gestalt. Mal charismatisch, mal jovial, ein mitreißender Redner, entscheidungsfreudig, glamourös, provokant. Sein politischer Aufstieg verläuft steil. Bereits 60 vor Christus, noch vor dem eigentlich vorgesehenen Mindestalter von 42 Jahren, erreicht er den Gipfel. Cäsar wird zum Konsul gewählt, zu einem der 2 auf 12 Monate bestellten höchsten Amtsträger des römischen Staates. Doch die Blitzkarriere hat ihren Preis. Der junge Konsul schuldet einerseits mächtigen Unterstützern politische Gefallen, hat sich andererseits Neider und Feinde gemacht, die ihn nun kompromisslos blockieren. Cäsar lässt daraufhin einen prominenten Kontrahenten von Ordnern aus dem Senat schleppen. Er schickt Schlägertrupps, die vor einer Abstimmung politische Gegner vom Forum herunterprügeln, ignoriert geheiligte kultische Regeln, um seine Agenda durchzupauken. Einen Abgabennachlass für den Anhang eines Verbündeten, Siedlungsland auf Staatskosten für die Veteranen eines anderen, weiteres Land für arme Familien aus Roms Slums. Außenpolitisch verhilft er einem König zu Ehren der Anerkennung, der erst kurz zuvor in Gallien, dem heutigen Frankreich, aufgetaucht ist, Ariovist, Führer eines Verbandes aus Kriegern und Siedlern von jenseits des Rheins. Die Neuankömmlinge werden Sueben genannt. Doch anscheinend bringt mancher Beobachter die unbekannten Krieger in Verbindung mit geheimnisvollen Leuten, die der griechische Gelehrte Poseidonios im frühen 1. Jahrhundert einmal erwähnt hat, Germanui, die Germanen. Am Rand der Zivilisation siedelnd würden diese wilden Menschen zum Frühstück gliedweise gebratenes Fleisch verzehren, dazu starken Wein trinken. Vermutlich steckt hinter der Bemerkung des Poseidonios der Name und üble Ruf eines keltischen Stammes im heutigen Belgien. Indes sind für viele Römer die Barbaren des Nordens und ihre Benennungen weitgehend austauschbar. Als Cäsars Amtsjahr endet, ist er hoch verschuldet. Wegen seiner Skrupellosigkeit unbeliebt, selbst bei Nutznießern seiner Politik. Die Feinde im Senat warten nur darauf, ihn endlich vor Gericht bringen zu können. Doch steht jedem abtretenden Konsul zunächst eine Statthalterschaft zu und damit noch einmal eine Frist rechtlicher Immunität. Zugleich kann der einstige Konsul auf Kosten der Provinzen seine meist leeren Kassen füllen. Bisweilen erhält er auch die Chance, sich politisch unantastbar zu machen, wenn nämlich in seinem Machtbereich ein Krieg ausbricht und er siegt. Denn nichts gilt in Rom so viel wie militärischer Ruhm. Für Cäsar dürfte darin gar die einzige Hoffnung liegen, den Ablauf seiner Immunität politisch zu überleben. Allein die Region, die er erhält, ist weitgehend befriedet. Sie umfasst Oberitalien, die östliche Adriaküste sowie einen Gallia Narbonensis genannten Landstrich im heutigen Südfrankreich. Zwar befehden sich die keltischen Stämme im Vorfeld dieser Region fortwährend untereinander, selten jedoch wenden sie sich gegen Rom. Vielmehr floriert der Austausch mit den Römern. Das freie Gallien ist reich an Äckern und Vieh, in den von Adeligen und Fürsten beherrschten Städten blüht das Handwerk, die Stoffe der Weber und Färber sind auch am Tiber begehrt. Es gibt ein ausgedehntes Wegenetz samt Brücken, standardisierte Maße und Münzen. Seit einiger Zeit jedoch dringen Zuwanderer aus dem Norden und Osten in diese Welt rechts und links des Rheins vor, meist auf der Suche nach Beute, Land und Macht, wie Ariovist mit seinen Sueben. Derart bedrängt verlassen 59 vor Christus auch die keltischen Helvetier ihre Siedlungen am Fuß der Alpen, um in Gallien eine neue Heimat zu suchen. Und liefern Cäsar damit den Vorwand zum Losschlagen. Obwohl sie sich bewusst von römischem Gebiet fernhalten, erklärt er den Treck zu einer Gefahr, zieht die ihm unterstellten Legionen zusammen, hebt in Oberitalien weitere aus und überfällt den Stamm weit ab der römischen Provinzgrenzen in der Bourgogne. Bei zwei Schlachten kommen tausende Helvetier um, der Rest muss umkehren. Cäsars Bericht zufolge danken ihm die Führer der gallischen Stämme für Roms Eingreifen. Mehr noch, sie bitten ihn darum, nun auch Ariovist aus dem Land zu treiben. Eben jenen König, den Cäsar in seiner Zeit als Konsul gestärkt hat. Bereits mit dem Hintergedanken, Gründe für eine Intervention zu schaffen, das scheint zumindest möglich. Cäsar kann sich fortan auf ein Hilfegesuch von Nachbarn berufen. Ein enormer Gewinn, denn Roms Statthalter dürfen grundsätzlich keine Angriffskriege führen, schon gar nicht ohne Mandat des Senats. Eine Bitte um Beistand hingegen mögen sie erfüllen. Und so marschieren die Legionen weiter nach Osten, besetzen die befestigte Stadt Vesontio, Besançon, um Vorräte aufzufrischen. Da erfasst eine seltsame Unruhe die Truppe. Ortsansässige und Händler schildern den Gegner in grellen Farben. Die Sueben seien von ungeheurer Körpergröße, immens stark und grausam. Nicht einmal ihre stechenden Blicke ließen sich ohne weiteres aushalten. Tapferkeit und Waffengeschick machten sie zu fürchterlichen, nahezu unbezwingbaren Kämpfern. Schleichend breitet sich Verzagtheit aus. Unter Vorwänden reist eine Reihe Freiwilliger aus Cäsars Gefolge ab. Legionäre sitzen niedergeschlagen in ihren Zelten. Als die Panik selbst erfahrene Truppenführer zu lähmen droht, holt Cäsar seine Offiziere zusammen. In einer leidenschaftlichen Ansprache wirft er ihnen Kleinmut und mangelndes Vertrauen vor, ruft den Männern ihre eigene Kraft in Erinnerung. Haben sie nicht eben die Helvetier vernichtet, die zuvor mehr als einmal den jetzigen Gegner geschlagen haben, die vermeintlich unbezwingbaren, hünenhaften Germanen? Denn spätestens jetzt spricht Cäsar von Germanen. Sei es, dass auch er das Wort des Poseidonius kennt und auf den neuen Gegner überträgt, sei es, dass die Römer einen Begriff ihrer gallischen Gewehrsleute übernehmen. Jedenfalls verwendet Cäsar den Namen in seinen Berichten erstmals als Sammelbezeichnung für jene Völker, auf die er nun stößt und die sich nach Sprache, Glauben und Sitten von den Kelten unterscheiden, aber offenkundig auch keine Skythen sind, sondern eine eigene Völkerschaft. Auch wenn sie selbst wohl kein über den jeweiligen Stamm hinausgehendes Zusammengehörigkeitsgefühl kennen. Wenn alle anderen zu feige seien, schließt Cäsar seine Rede, wolle er allein mit der bewährten, ruhmreichen 10. Legion losziehen. Derart bei der Ehre gepackt, von Cäsars Charisma mitgerissen, voneinander aufgestachelt, überbieten die Offiziere einander in treue Bekundungen. Noch im folgenden Morgengrauen bricht das Heer auf. Rund zwei Wochen später stehen Römer und Germanen einander im oberen Elsass gegenüber, wohl zwischen Vogesen und Rhein, nicht weit vom heutigen Mühlhaus. Beide Armeen haben sich in Feldlagern verschanzt. Mit 6 Legionen und deren Hilfstruppen rund 30.000 Mann ist Cäsar allem Anschein nach zahlenmäßig unterlegen. Dennoch führt er seine Verbände Tag für Tag hinaus, bietet Ariovist die Schlacht an. Doch die Sueben attackieren lediglich mit wenigen schnellen Einheiten aus Reitern und Fußsoldaten, die sich an den Mähnen der kleinen, flinken Pferde festhalten und neben den Aufgesessenen herlaufen. So können die Kämpfer plötzlich vorstoßen, als Kavallerie und Infanterie zusammenwirken und sich ebenso schnell wieder zurückziehen. Ariovist zögert, angeblich wegen eines schlechten Orakels, vielleicht aus taktischen Gründen oder einfach aus Vorsicht. Aber dann wagt er alles. Am 8. Tag strömen nicht nur seine Krieger auf das Feld, sondern auch die Frauen, die mit dem Verband ziehen. Von Wagen und Karren aus feuern sie ihre Männer an, beschwören die Kämpfer, sie vor Erniedrigung und Knechtschaft zu bewahren. Fast gleichzeitig kommt auf beiden Seiten der Befehl zum Angriff. Hitzig stürmen die vorderen Reihen aufeinander zu. Den Legionären bleibt nicht einmal Zeit, den Feind mit einer Salve Wurfspeere zu schwächen. Da verkeilen sie sich bereits in Handgemengen. Die Sueben bilden eine feste Schildreihe. Wütend reißen Römer an den Schilden, werfen sich gegen sie, versuchen darüber hinwegzustechen, während rechts und links Schwerter in beide Richtungen fahren und hauen. Kaum einer sieht viel mehr als seine Nebenleute, den eigenen Schild und den des Gegners. Gefallene neben und unter sich. Dennoch mögen die schwitzenden, blutenden Kämpfer spüren, wie die Krieger beider Seiten in eine Drehung geraten. Rechts dringen die Legionäre vor, links weichen sie verzweifelt fechtend zurück. Vermutlich weit vorn verliert Cäsar wohl den Überblick oder seine Befehle verhallen im Getümmel. Da entscheidet einer seiner jungen Reiterführer allein und schickt dem wankenden Flügel die römische Reserve zu Hilfe. Ein Wagnis, aber die frischen Truppen festigen die Schlachtlinie. Sie hält, gewinnt die Oberhand. Bald wenden sich die ersten Germanen zur Flucht, immer mehr laufen davon. Wer von den Frauen kann, springt von den Wagen, schließt sich an. Römische Reiterei jagt hinterher, macht die Fliehenden nieder. Einige erreichen dennoch den wenige Kilometer entfernten Rhein, suchen das Ufer nach Booten ab. Andere retten sich schwimmend. Ariovist entkommt auf einem Kahn. Nach dieser ersten Schlacht gegen ein germanisches Aufgebot setzt Cäsar seine Feldzüge in Gallien fort. Mal rechtfertigt er sich damit, Verbündete zu schützen, mal erklärt er unabhängige Stämme zu Rebellen. Stets ist er schnell. Cäsar begreift rasch, fasst Beschlüsse ohne großes Zögern, diktiert mehreren Sekretären gleichzeitig, reist mit frappierender Geschwindigkeit, erreicht immer wieder Ziele noch vor der Nachricht, dass er überhaupt aufgebrochen sei. Er ist ein geschickter Fechter, ausgezeichneter Reiter, zäh. Bald wird unübersehbar, was Cäsar vorhat. Er will das gesamte Land zwischen Pyrenäen und Ärmelkanal, Alpen und Atlantik unterwerfen. 55 vor Christus können seine Partner in Rom dem Senat die erforderliche Zeit dafür abpressen, eine Verlängerung seines Kommandos um weitere 5 Jahre. Derweil knüpft Cäsar Beziehungen zu germanischen Stämmen rechts des Rheins, die Bündnispartner in Kämpfen gegen ihre Nachbarn suchen. Feste Grenzen gibt es nicht. Gesandte, Händler, Abenteurer bewegen sich zwischen den Siedlungsgebieten. Als jedoch erneut 2 Verbände von jenseits des Rheins mit einigen 10.000 Menschen versuchen, sich in Gallien niederzulassen, wirft Cäsar sie blutig zurück und entscheidet nun seinerseits über den Strom zu ziehen. Vermutlich wählt er die Stelle nahe dem heutigen Neuwied, weil die dort siedelnden Germanen eine Allianz mit Rom eingegangen sind. Sie bieten daher auch an, das Heer in Booten und Kähnen überzusetzen. Doch Das ist Cäsar zu riskant und nicht auftrumpfend genug. Vielmehr will er den Barbaren spektakulär vor Augen führen, mit welch überlegener Macht sie es zu tun haben. Seine Armee wird den gewaltigen Fluss zu Fuß überwinden, über eine Brücke. Mehr als die meisten Gegner setzt das römische Militär Technik ein. Die Feldingenieure sind deshalb findige Spezialisten, die Legionäre ans Schuften noch mehr gewöhnt als ans Kämpfen. So benötigt Cäsars Heer gerade einmal 10 Tage, um die erforderlichen Bäume zu fällen, zu bearbeiten und kunstvoll ineinander zu fügen. Die Strömung reißt und zerrt nicht an der Konstruktion, sondern drückt sie im Gegenteil fester zusammen. Dann marschiert die erste Kohorte hinüber. Der Raum, in den die Kolonnen vordringen, ist weitgehend offen. Äcker und Weiden bedecken die Ebenen, ziehen sich sanfte Anhöhen hinauf. Dazwischen liegen Einzelhöfe, Weiler und Dörfer. Die Siedlungen sind verbunden durch Wege, die in sumpfigem Gelände über mehrere Kilometer aus Holzbohlen bestehen können. Steinpflaster hingegen findet sich nur innerhalb der umzäunten Höfe, zwischen Speichern, Werkstätten und dem langgestreckten Haupthaus. Unter dessen weitgespanntem Dach liegen am einen Ende eine oder mehrere Herdstellen, Schlafstätten, Winkel zum Essen, Trinken, Beisammensein. Zur anderen Seite befinden sich Wirtschaftsräume und Ställe, bei reichen Bauern Boxen für 30 Stück Vieh und mehr. Darüber lagern im Dachboden die Vorräte. Gerste, Hirse und verschiedene Weizenarten, Ackerbohnen und Erbsen, ölreicher Lein. Um die Saat auszubringen, nutzen viele Bauern längst eiserne Pflugscharen, die den Grund schollenweise emporheben und wenden. Ist im Spätsommer die Ernte eingeholt, treiben sie das Vieh auf die Äcker, damit es die Stoppelfelder abweidet und zugleich düngt. Es ist eine mit Umsicht bewirtschaftete Gegend und immerhin so reich an Menschen, dass die in der Lage sind, starke Kriegertrupps aufzubieten und sie auszurüsten. Seit Jahrhunderten gewinnen die Menschen hier Erz und verhütten es mit Hilfe von Holzkohle zu Eisen. Schmiede genießen hohes Ansehen, stehen gar in dem Ruf, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Außer Werkzeugen und Pflugscharen fertigen sie Waffen. Fast jeder Bauer weiß, eine Lanze zu führen, einen Schild, eine Axt. Cäsar, dessen Truppen etwa im Raum um die Lahn vorstoßen, kann nicht einmal ahnen, wie weit sich die Siedlungsgebiete dieser fremden Kultur erstrecken, bis nach Skandinavien und ins heutige Polen. Auch hatte es nicht mit tumben Draufgängern zu tun. Jenseits der verbündeten Gebiete stoßen Cäsars Soldaten bei ihrem Vormarsch auf verlassene Dörfer, leere Weiden und Ställe. Tag für Tag geraten sie tiefer in ein stilles, diffuses Nichts. Die Bewohner haben sich zurückgezogen. Bald erfährt Cäsar, dass sie sich in den dichten Wäldern sammeln, ihn dort erwarten. Schätzungen zufolge ist das Gebiet des heutigen Deutschland in dieser Zeit zu rund 1/3 von Wald bestanden, etwa so viel wie auch derzeit. Zudem versperren oft sumpfige, schwer zu durchdringende Fluss- und Bachauen die Täler und Niederungen Germaniens. Auf einen Menschen aus dem lichten, bereits stark entwaldeten Italien mag diese Natur unheimlich wirken, furchteinflößend. Der häufige Regen, kalt und unwirtlich, das Land karg. Es gibt keine Städte, keine Großbauten aus Stein, keine mit Sklaven und Erntemaschinen bewirtschaftete Latifundien, keinen planmäßigen Gartenbau von Obst- und Nussbäumen, Gemüse, Kräutern, Wein. Die Mahlzeiten sind weder mit Dill noch Petersilie, Schnittlauch, Koriander oder Knoblauch gewürzt. Allenfalls geben die Menschen Wildkräuter und Beeren hinzu, sammeln Nüsse, Wurzeln, Pilze, rösten Wildbret. Und dann die kleinen, kümmerlichen Rinder und Pferde, das grobschlächtige, ohne Töpferscheibe geformte Tongeschirr, die einfachen Naturfarben der Gewänder. Dennoch, wie der Gegner, bleibt auch Cäsar vorsichtig. Er lässt die leeren Dörfer und Höfe niederbrennen, die Felder abmähen, dann kehrt er um. Nach bloß 18 Tagen marschiert das Heer über den Rhein zurück nach Westen. Die Brücke lässt Caesar hinter sich abreißen. Zwar wiederholt er das Manöver 2 Jahre später und lässt diesmal den westlichen Teil der Brücke stehen, errichtet über dem Zugang einen Wehrturm, daneben ein befestigtes Lager für einige 1000 Mann als Drohung, doch abermals meiden beide Seiten die offene Schlacht. Caesars Berichten zufolge waren die Expeditionen von vornherein als Verwüstungszüge zur Strafe wie Abschreckung angelegt, mithin erfolgreich. Vielleicht mag er insgeheim gehofft haben, auf dem rechten Rheinufer einen bedeutenden Sieg zu erringen, eventuell Fuß zu fassen, ist dann aber davor zurückgeschreckt, Roms Kräfte zu überdehnen. Allemal schildert er das Land nun wilder, düstere, ärmer als es ist. Zudem stellt er den Rhein als Scheidelinie zwischen 2 Kulturen dar. Obwohl Kelten und Germanen auf beiden Seiten des Stroms siedeln, ihre Lebensweisen sich teils ergänzen oder mischen. Doch Caesar will seinen Eroberungen einen überzeugenden Rahmen geben, sie umfassend und abgeschlossen aussehen lassen. Er will zeigen, welchen Gewinn das bereits halb zivilisierte Gallien für Rom darstellt, wie gefährlich und wertlos hingegen das Germanenland ist, wie unklug der Versuch wäre, es zu unterwerfen. So entsteht ein Bild vom Rhein als Grenze der beherrschbaren Welt, von dem Raum dahinter als halbem Urwald, dessen kriegerische Bewohner angeblich stolz darauf sind, einen möglichst weiten Bannkreis, um ihr Siedlungsgebiet zu verheeren und zu entvölkern. Vermutlich handelt es sich um eine blutrünstige Legende. Vor Caesars Berichten hat praktisch niemand je von Germanien gehört. Seither werden die Germanen zu gefürchteten Nachbarn, zum barbarischen Gegenspieler der mediterranen Zivilisation, zu einer historischen Größe. Nachdem er 52 vor Christus einen letzten großen Aufstand der gallischen Stämme bei dem befestigten Ort Alesia, nahe dem heutigen Dijon, niedergeschlagen hat, ist Caesar endgültig Herr über das Land zwischen Atlantik und Rhein, Mittelmeer und Ärmelkanal. Ein Sieg der Härte. Moderne Schätzungen nehmen an, dass während der Kämpfe bis zu 2 Millionen Einwohner ums Leben kommen oder in Gefangenschaft geraten, etwa jeder 5. Caesars politisches Kalkül jedoch scheitert. Wichtige Unterstützer wechseln auf die Seite seiner Gegner im Senat. Und statt einer erneuten Wahl zum Konsul erwarten ihn in Rom Entmachtung und Gerichtsprozesse. Sein Erzrivale, Marcus Porcius Cato, fordert zwischenzeitlich gar, Caesar den Germanen auszuliefern, an denen er sich durch Wort- und Völkerrechtsbruch schuldig gemacht habe. Gekränkt und um seinen Triumph betrogen, greift Caesar abermals zur Gewalt. Er marschiert mit der Gallienarmee in Italien ein. So beginnt ein Bürgerkrieg, der fast 20 Jahre dauern und die Republik zerstören wird. Zwar gelingt es einigen Verteidigern der alten Ordnung, Caesar 44 vor Christus zu ermorden, doch unterliegen sie 13 Jahre darauf seinem Adoptivsohn und Erben Octavian, der unter dem Ehrennamen Augustus eine Monarchie errichtet und bald vom unterworfenen Gallien aus mit voller Wucht die Germania jenseits des Rheins angreift. Noch heute, da germanisches und römisches Erbe längst zu Europa verschmolzen sind, hallt der Name des Adoptivvaters im Deutschen nach. Das Wort Kaiser geht direkt zurück auf jenen brillanten, skrupellos ruhmsüchtigen Feldherrn, der Roms Macht bis an den Rhein ausdehnte und die Germanen erfand. Caesar.
Also dank Julius Caesar sind jetzt Römer und Germanen direkte Nachbarn. Nur noch der Rhein trennt sie voneinander. Und schon bald wird klar, das reicht dem Imperium nicht. Rom will mehr.
Absolut. Und wie die Römer versuchen nun auch die Gebiete rechts des Rheins zu erobern und warum sie dabei letztlich scheitern, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Die ist wie alle weiteren Folgen unserer Serie Germanen gegen Rom exklusiv auf GeoPlus zu hören. Ihr erreicht das Angebot am schnellsten über den Link geo.de/germanen. Bis dann.
Tschüss.
Germanen gegen Rom ist eine Produktion von Geo Epoche. Hosts und Redaktion Insa Bethke und Joachim Telgenbüscher. Erzähler Peter Kämpfe. Schnitt und Audioproduktion Malte Joost, Geo.